Weihnachten ist eigentlich ein kaltes Jahreszeit. Ja. Also auch wenn wir gehört haben, dass es kälter geworden ist, es könnte noch kälter werden. Wir sind einfach an die Wärme gewöhnt. Vielleicht bin ich deshalb an die Wärme deshalb noch nicht so in der Weihnachtsstimmung, weil ich festgestellt habe, dass vor gerade 4 oder 5 Wochen, wir haben dieses Jahr spät Urlaub gemacht im Sommer, und vor 5 Wochen waren wir noch am Strand in Südfrankreich. Das fällt mir schon schwer, jetzt an Weihnachten zu denken. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es da. Und die Frage, lassen wir uns gewinnen von dieser allgemeinen Stimmung, Friede und alles so schön, lieblich, Ruhe, freudig. Wenn du in der Arbeitswelt bist, dann weißt du genau, dass Weihnachten ziemlich genau das Gegenteil ist. Ja? Dass jeder denkt einfach, es kommt nach Weihnachten gar nichts mehr. Und dann muss alles so fertig sein und ich stehe überraschend fest, oh, das geht doch weiter. Das wäre vielleicht die erste Überraschung für uns, die erste Botschaft. Es geht nach Weihnachten weiter. Ja? Wenn wir vom Licht gesprochen haben, ist mir was eingefallen. Interessant ist so, dass unsere Tage jetzt immer kleiner werden. Wir bekommen immer weniger Licht bis zum 21. oder 22. Dezember. Und dann werden die Tage immer länger. Dann werden sie wieder länger. Mit dem Licht. Es werde Licht. Das heißt, wir bekommen immer mehr Licht. Weihnachtsstimmung bekommen wir im Kreis der Familie bei uns oder da versuchen ein paar, sind sehr aktiv, weil sie sich um dieses Weihnachtsfest kümmern, weil sie um das Essen kümmern. Es gibt bei uns eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich beteiligen kann und wo man bestimmen kann, was gegessen wird und alles. Ja, so, ja. Und dann, ist schön. Ich freue mich, der eine, der dabei ist, der kocht super gut. Ich freue mich richtig. Also, aber auf jeden Fall wissen wir, weil wir Christen sind, dass Weihnachten mit was anderem zu tun hat. Es geht nicht nur um die Weihnachtsgans, es geht nicht nur um den Weihnachtsbaum, es geht nicht um das Ganze, was man konsumiert, was man kauft, die Geschenke und alles, alles schön, wir machen alles mit. Wir sind in der Welt und genießen das auch. Die Kernaussage von Weihnachten, ich habe eine andere. Wir erwarten, und die Menschen eigentlich auch wenn sie nicht Christ sind, erwarten für Weihnachten eine gewisse Stimmung mit Frieden, mit Ruhe, mit Ausgeglichenheit. In der ganzen Welt, wo viel Hektik und viel ungeheure Dinge passieren, erwarten sie für diese Zeit zumindest einen Moment, eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Die Technik funktioniert nicht, doch. Advent, das ist es. Da kommt einer, der bringt Frieden. In der Nacht über Bethlehem sind im Himmel über den Hirten singen die Engel: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erde. Das ist die Botschaft, die Grundbotschaft, Frieden. Jesus kommt als Friedenfürst. Und 2000 Jahre später müssen wir schon die Frage stellen, wo ist der Frieden geblieben? Also in der Welt kannst du dich rumschauen, da geht es um ganz andere Sachen, aber es geht nicht um Frieden. Ich wünsche uns für Weihnachten Frieden im Kreis der Familie. Auf jeden Fall, das wünschen wir uns, das brauchen wir auch. Wir wünschen natürlich und dürfen dafür beten, dass überall, wo Menschen in Kriegsgebiet sind, dass sie auch Frieden erleben, in der Ukraine oder woanders, dass sie zumindest für diese Zeit etwas Frieden bekommen. Sie brauchen das dringend. Und gleichzeitig wissen wir, das kann nicht die Botschaft von Frieden sein, die uns angekündigt wurden durch die Engel. Jesus kommt an Weihnachten als Kind in der Krippe. Diese Geburt, das wird angekündigt, auch im Alten Testament. Die Geburt von Jesus wird angekündigt. Und die ganze Evangelien reden davon, dass er gekommen ist in der Krippe. Das ist die Grundlage von unserer Hoffnung. Gott liebt die Menschen und wird Mensch. Er kommt in der Niedrigkeit unseres Lebens, in den Dreck unseres Lebens. Er wird Mensch, teilt das Leben mit uns. Das ist die Grundlage von unserer Hoffnungsbotschaft. Aber Advent ist ja auch was anderes. Advent als Grundlage für die Hoffnung der Kirche vor 2000 Jahren war die Tatsache, dass Jesus wiederkommt. dass wir nicht auf irgendetwas warten, dass wir warten, dass Jesus wiederkommt. Er kommt und er kommt in Herrlichkeit. Alle im Neuen Testament, die die Gemeinde ermutigt haben, die zu den Gemeinden geschrieben haben, ob es ein Paulus ist, ein Jakobus, Johannes, Judas, die haben alle diese Botschaft mitgehabt, dass Jesus wiederkommt. Das war Grundlage für die Hoffnung der Gemeinde. Und diese Botschaft, die hat einen Platz im Kirchenjahr. Menschen haben sich Gedanken gemacht, wann sollen wir überhaupt diese Botschaft bringen? Und das ist heute, zweiter Advent. Zweiter Advent ist einfach für viele, einfach den Gottesdienst ist zentriert auf die Wiederkunft Jesu. Also das machen wir heute auch. Im ganzen Alten Testament ist auch von Ankunft des Messias die Rede. Und zwar in Herrlichkeit. Und deshalb habe ich einen Text aus dem Alten Testament genommen, Jesaja 35, den wir jetzt auch zusammen lesen. Die Wüste und Einöde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Sie wird lieblich blühen und frohlocken, ja, es wird frohlocken und Jubel geben. Denn die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben, die Pracht des Karmel und der Scharon-Ebene. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlafgewordene Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zur Wasserquellen. Wo zuvor die Schakalen wohnten und lagerten, wird ein Gehege für Rohr und Schiff sein. Und eine Straße wird dort sein und ein Weg. Man wird ihn den Heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihn gehen, sondern er ist für sie. Die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige, werden nicht irre gehen. Dort wird es keinen Löwen geben, kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden draufgehen. Und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihren Haupt sein, Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Ehrlich gesagt, so stelle ich mir Frieden vor. So stelle ich mir Frieden vor. Wo alles wieder in Ordnung ist. Wo die Leute wieder gesund sind. Wo alles wieder, wo es passt. Keine Angst, kein Stöhnen, kein Kummer, kein Seufzen. So stelle ich mir Frieden vor. Das Problem ist, unsere Erfahrung zeigt, so eine Welt, wie sie hier beschrieben ist, kennen wir nicht. So eine Welt, wie sie beschrieben ist, das ist nicht unsere Welt. Das ist nicht die Welt, die wir kennen. Die Welt, die wir kennen, die sieht ziemlich genau andersrum aus. Die Welt, die wir kennen, die ist voll von Gefahren. Und man hat den Eindruck, die Gefahren, das werden nicht weniger, das wird mehr. Die Welt, die wir kennen, die ist nicht voll von Wüste, die blühen. Die ist voll von Landstriche, die auf einmal verwüsten, weil unser Land und unser Klima sich verändert. Und von wegen lahme gehen. Also jeder, der älter wird, weiß genau, dass da fällt das Laufen schwerer. Das ist eine Zukunftsvision. Das ist das, was uns Gott gibt als Zukunftsvision. Die Prophetie, die wir da haben, die hat mit der Zukunft zu tun. Wir machen heute eine große Reise. Wir machen eine Reise in der Vergangenheit, denn der Text, den wir gelesen haben, der ist ungefähr 2700 oder 2800 Jahre alt. Und wir machen eine Reise in die Zukunft. Genau da, in dieser Welt, die uns beschrieben ist. Wie lange es dauert, das kann ich dir aber nicht sagen. In die Zukunft. Wir gehen in die Vergangenheit und schauen erstmal den Text, der für die Juden gedacht ist. Das ist ein jüdischer Text, eine jüdische Prophetie. Jesaja spricht das ungefähr 800 Jahre vor Christus und ermutigt so sein Volk. Dann werden wir feststellen, es ist auch ein Text für uns Christen. Und wir werden daraus versuchen, ein paar Punkte für uns persönlich zu nehmen. Also ein jüdischer Text, eine jüdische Prophetie, es geht um die Wunder. Ein Text für die Christen, wir sprechen dann vom Weg. Und dann für uns persönlich, es geht um unsere Knie und um unsere Hände. Der Prophet spricht ungefähr 700 oder 800 Jahre vor Christus zu seinem Volk. Und sein Volk ist in Bedrängnis. Sein Volk ist teilweise in Gefangenschaft, bedrängt im Krieg, viele Feinde um das Volk herum, um das Land herum. Und der Prophet gibt seinem Volk einen Trost und eine Zuversicht und sagt, das Land, das du verlassen hast, das bekommst du wieder. Und das wird blühen. Ganz konkret in die Situation, in welcher das Volk sich befunden hat. Da bekommen sie diesen Zuspruch. Und sie kommen auch zurück. Und sie dürfen jetzt das Land wieder bewohnen. Aber aus dieser Prophetie, aus dieser Aussage des Propheten 700 vor Christus, entsteht 700 Jahre später auf einmal etwas bei der Geburt von Jesus. Denn auf einmal, mit der Geburt von Jesus, merken die Leute, also mit dem Dienst von Jesus, er wird geboren und dann mit seinem Dienst stellen sie fest, da werden auch Lahme wieder gesund. Da sehen auf einmal die Blinde und da hören die Tauben. Das heißt, aus dieser Prophetie entdecken sie, da geschieht was. Das, was der Prophet Jesaja vorher gesagt hat, das geschieht jetzt vor unseren Augen. Das war der Grund, warum das Volk Israel auf einmal Jesus nachgelaufen ist. Weil sie gewusst haben, was beschrieben ist, Jesaja 35, das erfüllt sich. Das ist doch der Messias. Johannes der Täufer, der den Messias angekündigt hat, der sitzt irgendwann im Gefängnis. Und der verzweifelt. Er fragt sich, was ist mit mir? Was ist mit meinem Leben? Ist mein Dienst umsonst gewesen? Habe ich mich geirrt? Ist das, was geschieht, einfach nur Täuschung gewesen? Ist Jesus vielleicht gar nicht der Messias? Und er lässt seine Leute zu Jesus gehen und fragen, bist du denn, auf den wir warten? Und Jesus gibt die Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Matthäus Evangelium. Das ist Jesaja 35. Mit dieser Aussage sagt Jesus ganz klar, natürlich, da erfüllt sich das. Ich bin der Messias. Ich hatte vor einigen Jahren die Chance, bei einem Adonia-Konzert teilzuhaben. Also ich war ein Zuschauer, Valerie hat gespielt. Aber es gab eine Szene darin, es ging um Johannes den Täufer. Und in einer Szene war der Junge im Gefängnis. Er steht hinter seinem Gitter und ist verzweifelt. Es passiert genau die Szene. Und fragt sich, war das alles umsonst? Jetzt bin ich im Knast. Ich weiß nicht, wie lange ich meinen Kopf noch behalten kann. Und er sitzt da bei Wasser und Brot und will es wissen, war das wirklich umsonst? Der Kerl hat so gut gespielt, also man hat die Verzweiflung in seine Stimme und in seine ganze Haltung gesehen. Ich war sehr berührt. Und er schickt seine Leute und ich sehe schon noch, wie sie kommen und sie sind um den Käfig rum. Und erklären ihm genau das, was ich gesagt habe. Ja, Jesus sagt, die Lahme gehen und die Blinde sehen und die Tauben hören. Und ich war enttäuscht. Also von der Inszenierung, ich glaube, ich hätte es anders inszeniert. Ich habe mir gewünscht, dass Jesus selber kommt und diesen armen Kerl, der da total verzweifelt in seinem Gefängnis sitzt, dass er einfach ganz persönlich die Hand von Jesus auf seine Schulter spüren kann. Und ihm sagt, in deine ganze Verzweiflung, du musst nicht verzweifeln, dein Leben war nicht umsonst, du hast gekämpft, richtig, und ich bin es, du hast es für mich getan. Macht er aber nicht, passiert es nicht. Ich muss sagen, ich war kurz enttäuscht von Jesus. Also nur kurz, weil ich gedacht habe, ich hätte mir tatsächlich die Situation anders vorgestellt. Ich hätte es mir anders gewünscht, für ihn, weil er so gut gespielt hat. Er hat mich gepackt. Und gleichzeitig frage ich mich, ja, Johannes, der bekommt nur ein Wort. Er bekommt nur ein Wort. In seine ganze verzweifelte Lage bekommt er ein Wort aus der Bibel. Und das muss ihn trösten. In einem Theaterstück tröstet es ihm auch. Aber wie ist es mit uns? Kommen wir damit klar, dass in unserer Verzweiflung, in unserer ganze emotionale Berührtsein, in unserer ganze emotional Verzweifeltsein, in allem, was bei uns, wo wir denken, wir wünschen uns eine Umarmung Gottes, weil es uns wirklich dreckig geht, und du bekommst nur ein Wort. Kommen wir damit klar? Oder erwarten wir, dass Gott immer, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich einfach so richtig down bin und dass er mich wirklich, wirklich packt und ich spüre seine Hand auf meinen Kopf, auf meine Schulter. Und manchmal macht er das nicht und ich bin, so wie ich, enttäuscht von Jesus, weil ich denke, ich erwarte was anderes. Letzte Woche hat Sam Bayer gepredigt über das Wort und über Gottes Reden durch das Wort und diese Beziehung, die du mit Gott haben kannst durch sein Wort. Und ich möchte es einfach so betonen. Gott redet zuallererst durch sein Wort. Das heißt, bevor du irgendetwas in eine Berührung, irgendetwas erwarten kannst, kannst du erwarten, dass er mit dir redet durch sein Wort. Und so geschieht es vielfach, ohne dass du emotional berührt wirst. Das dürfen wir wahrnehmen. Wir sind manchmal enttäuscht, weil wir uns in der Situation was anderes erhoffen. Und es ist trotzdem so, dass Gott seinen Weg hat. Und er redet zu uns hauptsächlich durch sein Wort. So bei Johannes auch. Die Juden waren damals auch enttäuscht. Die waren auch enttäuscht, weil sie, aber ich kann es nachvollziehen, auf einmal erfüllt sich ein Teil der Prophetie und auf einmal sind die Lahme und die Blinde und die Tauben, die sind gesund und er verkündigt das Wort und die Armen sind berührt und so weiter. Und man kann erwarten, dann muss es doch weitergehen. Und statt dass die Wunder sie vermehren, statt dass die Schakale verschwinden, verstehst du, Schakale, das waren die Römer. Da redet Jesus auf einmal von einem Leidensweg. Da redet er auf einmal von seinem Tod am Kreuz. Dass er verraten wird und dass er sterben wird. Ich kann verstehen, wenn du Jesaja 35 liest, dass sie es nicht verstanden haben. Die haben was anderes erwartet. Und dann waren sie enttäuscht. Und dann haben sie sich von ihm abgewandt. Was ist da passiert? Das war nicht die Zeit der Erfüllung dieser Prophetie. Das war nicht die Zeit. Sondern Gott hat eine Zeit hineingeschoben. Gott hat mittendrin eine Zeit hineingeschoben, nämlich die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Kirche. Auf einmal schiebt er sein Volk beiseite für eine Zeit und auf einmal entsteht die Gemeinde, damit du und ich, die keine Jude sind, teilhaben können. Das haben sie nicht erwartet, das konnten sie auch nicht sehen. Das war aber für Martin Luther der Grund, weil er das gesehen hat, dass auf einmal Israel beiseite geschoben wurde, hat gesagt, die sind weg, die gibt es nicht mehr. Israel gibt es nicht mehr, es gibt nur noch die Gemeinde, die Kirche. Er hat nicht recht gehabt. Wir lesen in Römerbrief, Römer 9, 10, 11, lesen wir, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Dass Gott sein Volk beiseite geschoben hat, damit, in der Bibel heißt es, die Zeit der Nationen kommen. Die Zeit, wo aus den Nationen, aus allen Nationen einfach das entsteht, was heute entstanden ist, nämlich die Gemeinde, die Kirche. Und dann, wenn diese Zeit, die geht auch vorüber. Und wenn diese Zeit vorüber geht, kommt Israel wieder an der Reihe. Römer 9, 10, 11, kannst du nachlesen. Das heißt, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Die Zeit, in welcher wir leben, ist dazwischen geschoben. Und deshalb können wir sagen, aus diesem Text von Jesaja 35 möchte ich auch was lesen, was für uns Christen wichtig ist. Mitte in dem, was Jesaja beschreibt, von diesen Wundern und von dem, was alles passiert, an wunderbare Dinge und diese Wüste, die blüht und so weiter, ist die Rede von einem Weg. In Vers 8, da heißt es, und eine Straße wird dort sein und ein Weg, man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihn gehen, sondern er ist für sie, die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige werden nicht ihre gehen. In der ganzen Vision von Jesaja ist mitte drin ein Weg und auf diesem Weg laufen Leute, die heilig sind, die rein sind. Wenn wir von Weg sprechen als Christen, dann ist klar, was gemeint ist. Das ist Jesus. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Und auf diesem Weg, also wir assoziieren mit diesem Wort Jesus. Es heißt, es ist der heilige Weg. Und auf diesem heiligen Weg sind auch Menschen drauf. Und ich frage mich, wer darf auf diesem heiligen Weg laufen? Wer ist unrein? Wer darf das? Im Psalm 24, das ist auch ein Adventspsalm, das ist der Psalm, aus welchem das berühmte Lied entstanden ist, macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, das ist ein Vers aus dem Psalm. In dem Psalm gibt es aber ein paar Verse davor, genau die Frage vom Psalmist. Genau die Frage, es geht darum, dass Gott kommt, dass man sich Gott nähern kann, dass sie die, und die Frage ist, wer darf das? Wer darf das? Da heißt es, wer darf, im Psalm 24, Vers 3, wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Das ist die Frage, wer darf das? Antwort, jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keinen Götzen anbetet und keine Meinheit schwört. Das sind die Heilige, das sind die, die rein sind, das sind die, die auf dem Weg sind, das sind die, die auf diesem heiligen Weg sind, das sind die, die sich auf dem Berg vor Gott treffen dürfen. Das ist nicht gut, weil wir parallel dazu wissen aus dem Neuen Testament, aus dem Brief von Paulus, wissen wir ganz genau, dass es solche Leute gar nicht gibt. Paulus sagt, keiner, wer kann vor Gott treten? Wer ist in der Lage, Gott, diese Gegenwart Gottes auszustehen? Keiner, keiner, weder Jude noch Heiden, keiner. Denn alle haben gesündigt und alle Mangel des Ruhmes, den sie haben, Gott, haben sollen vor Gott. Also das ist keine gute Botschaft. Auf diesem Weg, der uns Jesaja beschreibt, sind nur Leute, die rein sind, die heilig sind. Also keiner. Und doch sind sie da. Und doch sind sie da. Wir sind Kinder der Gnade. Und Gnade heißt einfach, dass uns was geschenkt wird. Gnade heißt einfach, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdient haben. Wir müssen den Vers so verstehen, wenn es einen heiligen Weg gibt, wo nur Heilige drüber laufen, dann laufen sie nicht auf diesem heiligen Weg, weil sie heilig sind, sondern sie sind heilig, weil sie auf diesem heiligen Weg laufen. Das ist das Prinzip des christlichen Glaubens. Du bist nicht in der Nachfolge Jesu, weil du heilig bist, sondern du bist heilig, weil du in der Nachfolge Jesu bist. Wir haben hier in Jesaja 34, in Jesaja 35 haben wir ansatzweise Gnade. Gnade beschrieben. Auf einmal auf einen heiligen Weg sind Heilige, aber das sind keiner, außer die, die genau auf diesem Weg gehen. Das heißt, wenn wir das so deuten wollen, das will ich, ich will das so verstehen, dass wir hier beschrieben ist ein Weg Mitte in diese wunderbare Vision von einer Welt, wo alles wieder in Ordnung ist, wo keine Angst ist, wo keine Krankheit ist, wo alles wunderbar ist. Ein Weg, der bestimmt wurde für sie, so heißt es. Das ist für sie, für die Erlöste, ist der Weg gemacht worden. Wir sind 2500 Jahre, vor 2000 Jahren schon in Gnade. In Gnade. Da reden sie schon auch von Jesus, also auch von uns. Es klingt ein bisschen ungewöhnlich. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, kann das so sein? Ich verstehe das so. Ich verstehe das auch so, ist mir später eingefallen. Das heißt, dass unsere Wesen, unser Leben ist von Gott bestimmt, genau auf diesem Weg zu sein. Epheserbrief, Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Also wir sprechen da nicht von 2500 Jahren, wir sprechen vor Grundlegung der Welt. Das heißt, dass unsere Leben mit schon drin sind in dem Heilsprozess Gottes. Wir sehen in Jesaja, in diesem wunderbaren Text, voll Hoffnung, wo die Rede ist von einer Welt, wo alles in Ordnung ist. Wir sehen, dass der Weg Gottes schon da ist, der Weg von Jesus, und dass wir als Nachfolger Jesu auch mit dabei sind. Gut. Ist das wichtig? Kann ich das so sehen? Ist das wichtig? Spielt das eine Rolle? Ich sage mal so, wenn du den ganzen Text nimmst, mit den ganzen Verheißungen, die drin sind, das spielt schon eine Rolle, ob du sagst, das betrifft mich oder das betrifft mich nicht. Die Frage ist, ist das meine Vision der Zukunft? Ist es das, was ich erhofft und erhoffen darf, mit gutem Grund, weil Gott das zuspricht, auch mir zuspricht? Wir sind manchmal mit komischer Perspektive unterwegs und die kann ich verstehen, die habe ich auch zum Teil auch. Und zwar, wir sehen alles, was in der Welt passiert und sind dann gedanklich in der Offenbarung unterwegs. Eine ganze Gerichts- und Zornschale und alles, was da an Katastrophe gibt. Und also, wenn du die Bibel liest und du bist irgendwann in der Offenbarung gekommen, ist interessant, die Offenbarung ist schon nämlich interessant. Die ist super interessant. Wir hatten vor Jahren irgendwie so Bibelunterricht für die Jugend. Und dann haben wir die ganz langweilige Text genommen aus den, was waren das, die Evangelien und alles. Und die Jungs, die wollten das nicht. Habe ich gefragt, ja, was wollen sie? Offenbarung. Habe ich gesagt, gut, okay, dann gucken wir mal in die Offenbarung. Das war gut, habe ich mich einlesen müssen, richtig. Und da habe ich gemerkt, das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Das hat irgendwas von Zukunftsvision, von dem, was passiert. Und man hat das Gefühl, wenn man das liest und man verbindet das mit dem, was draußen ist. Und das ist die Realität, das ist die Wahrheit. So geschieht es. Und manchmal sind wir so unterwegs, dass wir meinen, das ist die Realität einfach. Und das ist unsere Realität. Aber die Realität Gottes, die geht darüber hinaus. Die geht darüber hinaus. Das heißt, das Problem ist, Dieser Text, also speziell jetzt von der Offenbarung oder diese ganze Katastrophe, alles, was man sieht, das bekommen wir gepredigt jeden Abend um 20 Uhr bei den Tagesschau. Das bekommst du gepredigt einfach. Und ich einer, der erklärt dir, was ist. Und du kannst dich gegen diese Realität nicht wehren. Und wir wehren uns auch gegen diese Realität nicht. Wir laufen doch nicht mit rosa-rote Brille rum. Also wir nehmen das tatsächlich wahr. Mit Jesaja 35 kommt eine andere Welt auf uns zu. Mit Jesaja 35 kommt eine Welt, das ist die Welt Gottes, die Welt so, wie Gott sie will und so, wie Gott sie auch macht und machen wird. Das ist die Welt, die auf uns zukommt. Ich möchte, dass diese Bilder von Jesaja 35 bei mir persönlich und vielleicht auch bei dir, dass sie so kraftvoll ankommen, dass sie ein Stück weit vielleicht alles, was mich beeinflusst in meine Hoffnung, dass es die verdrängt. Dass ich wieder diese Hoffnung gewinne. Dass ich einfach drüber hinausschauen kann. Denn ich merke, ich werde so beeinflusst von den anderen Bildern, dass es teilweise mein Leben auch beeinträchtigt. Einer hat einmal gesagt, wir sind hoffnungsarm als Mensch. Wir sind hoffnungsarm. Also, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, dann sagt dir dein Arzt, was du für eine Zukunftsperspektive hast. Wenn du die entsprechende Note in der Schule hast, dann sagt dir dein Lehrer, was du für Perspektive hast. Wenn du ein bestimmtes Gehalt hast, sagt dir dein Arbeitgeber oder irgendwie, was du für eine Perspektive hast. Wir sind insgesamt hoffnungsarm. Und dann kommt auch noch diese ganze Klimageschichte, wo du denkst, boah, wie geht's mit der Erde weiter? Und hier haben wir ein Bild von Gott gegeben, aus Jesaja 35, von dem wir sagen, das ist voll Zukunft. Das ist voll Zukunft. Und Christen sind solche, die einfach von sich Zukunft leben, von dieser Zukunft, von Gottes Zukunft leben. Wir warten nicht auf irgendeine Katastrophe. Was soll demnächst kommen? Wir warten nicht auf eine Katastrophe, wir warten nicht auf den Antichrist, wir warten nicht auf irgendetwas, wir warten auf Jesu. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Diese Botschaft hat die Christen vor 2000 Jahren ermutigt und diese Botschaft darf uns heute auch ermutigen. Und wir dürfen es umso mehr, weil wir schon auf diesem Weg sind. Weil wir merken, wir sind in dem, was Jesaja sagt, auf diesem Weg. Die Erlösten, die Losgekaufte, die sind schon da auf diesem Weg. Das sind wir als Christen. Aus dieser Vision, die wir für uns persönlich nehmen sollen, geschieht auch was? Eine persönliche Ermutigung, eine persönliche Ermunterung. Und zwar der Prophet, der sieht diese ganzen Bilder und sieht, wie die Welt sich entwickelt, wie alles wieder blüht und wie das Wasser überall sprudelt und wie diese Blumenfelder auf einmal entstehen, da wo Wüste war. Er sieht auch, wie die Schakale vertrieben werden. Er sieht auch, wie Hoffnung kommt und wie die ganze lahme, blinde, taub, wie die gesund werden. Und mittendrin gibt es eine persönliche Anrede. Mitte drin spricht er die Zuhörer direkt an. Vers 3 heißt es, stärkt die schlafgewordene Hände und macht fest die strauchelnde Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Da werden die Zuhörer direkt angesprochen. Da bekommen sie sofort einen Zuspruch, sie sollen sie hören. Das ist ein Imperativ, also eine Befehlsform. Und dieses Imperativ, diese Aufforderung, die geschieht nicht aus dem Nichts, sondern die geschieht aus der Vision heraus. Also der Prophet steht nicht da und aus dem Nichts sagt, jetzt wacht auf, ihr Schlafmütze. Jetzt bewegt euch endlich, ihr Faulpelze. Jetzt hört auf zu zappeln, hört auf zu zittern. Sondern das, was er sagt, ist eine Ermutigung aufgrund der Vision, die sie bekommen haben. Das heißt, diese Vision, diese Erwartung, diese Hoffnung soll uns ermöglichen, wieder aufzustehen, wieder stark zu werden, wieder weiterzulaufen. Ich habe überlegt, wie setze ich das für mich direkt um? Also was hat das für konkrete Auswirkungen in meinem Glaubensleben, in meinem Leben? Wie kann das, was ich lese, auch für mich persönlich werden? Wie kann ich das umsetzen? Und ob es wirklich konkret wird und ob es wirklich persönlich wird, das kommt darauf an, wo du bist. Das kommt darauf an, in welcher Situation du bist. Wie tröstet man jemanden, der einfach Probleme hat? Das ist sehr unterschiedlich. Ich kann dir nur das geben, was für mich wichtig war. Für mich persönlich, vielleicht ist es für dich auch wichtig. Vielleicht spielt das eine Rolle. Der erste Punkt ist einfach ganz banal. Der erste Punkt ist, dass wir da eine Zukunftsvision haben, auf das wir hoffen dürfen. Bedeutet, dass wenn es nicht so aussieht wie hier, dann sind wir nicht am Ziel. Das heißt, du darfst erwarten, dass in deine Situation was anderes kommt. Das, was du erlebst, egal wie schrecklich das ist nicht das Ende. Das klingt banal. Aber das ist so. Dass das, was kommt, hoffnungsvoll ist. Das heißt, so wie die Juden in der Vertreibung waren, sie durften hoffen, dass sie wiederkommen. So ist es bei uns auch so, wenn du dich einfach nicht zu Hause fühlst, wenn du dich irgendwie schlecht fühlst und du darfst wissen, in der ganzen Bedrängnis, was dich betrifft, das ist nicht das Ende, das geht auch weg. Der zweite Punkt kommt aus dem ersten. Wenn es klingt ein bisschen wie relativierend, aber es ist nun mal so, wenn wir nicht am Ziel sind, wenn die Fülle der Erfahrung, der Hoffnung, der Heiligkeit Gottes noch nicht da ist, weil es erst kommt, dann ist es nicht klug, wenn ich das heute schon erwarte in meinem Leben. Wenn ich weiß, diese ganze Fülle kommt erst mit der Wiederkunft Christi, dann muss ich akzeptieren, dass ich hier heute mit Entbehrungen lebe. Dann muss ich akzeptieren, dass ich hier heute mit Problemen lebe, von denen es vielleicht keine Lösung gibt, hier auf dieser Erde. Wir haben keine vollkommene Welt. Auch wenn du Christ bist und wenn Gott dich zuspricht, du bist heilig, dann bist du trotzdem nicht vollkommen. Dann merkst du in deinem Leben, dass einiges nicht stimmt. Und Gott sagt, ja, das erfülle ich zu seiner Zeit, wenn ich komme. Für manche Probleme gibt es erst eine Lösung in der Ewigkeit, hat jemand gesagt. Das glaube ich, dass es so stimmt. Unser Problem, das größte Problem, was wir haben, ist das Thema des Wartens. Das Warten ist das Problem. Das kann ich dir nicht wegnehmen. Das kann keiner dich abnehmen. Das geht ums Warten. Und das Problem ist wahrscheinlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das Warten absolut out ist. Also wer wartet gern? Also man wartet heute nicht. Du kriegst alles auf Knopfdruck. Das ist schon ein Problem. Aber bei Gott gibt es eine Zeit, die sich dann irgendwann erfüllt. Wir dürfen auf diese Zeit warten. Der dritte Punkt hat damit zu tun, für mich, dass ich mir bewusst gemacht habe, wenn ich dieses Prophetie von Jesaja lese, da merke ich, dass Gott einen riesengroßen Plan hat, wo alles wieder gerichtet wird, wo alles wieder, wo Hoffnung wieder da ist, wo Wasser wieder da ist, und ich bin Mitte drin, auf diesem Weg. Mit meinem ganzen Leben, mit meinem Tun, mit allem, was ich denke, mit meiner ganzen Tätigkeit, alles, was ich tue. Wenn wir von müde Knie und Hände reden, das hat natürlich damit zu tun, dass ich am Wirken bin. Und ist die Frage, ist das, was ich tue, hat das irgendeine Bedeutung? Hat mein Leben eine Bedeutung? Vor mir habe ich Bilder gesehen von Menschen, die einfach ihre Bedeutung suchen, ganz woanders. Ich glaube, dass dein Leben eine Bedeutung hat, das ist für dich wichtig. Das hat damit zu tun, dass dein Leben einen Sinn hat. Dein Leben hat einen Sinn, und du, das erkennst du dadurch, dass du sagst, ich habe eine Bedeutung. Das Kind will eine Bedeutung haben, will wichtig sein, spielt Mitte bei seinen Eltern, will Aufmerksamkeit. Der Politiker auch will Aufmerksamkeit und verpasst keine Pressetermine. Im Kollegenkreis kenne ich manche, die müssen unbedingt sich hervortun, einfach, damit die Leute finden, wie toll sie sind. Und es gibt heutzutage durch die sozialen Medien die Möglichkeit, von Tausenden bewundert zu werden. Und dann hast du Bedeutung. Und an dem misst du, wie bedeutsam du bist. Dass du eine Bedeutung brauchst, das steckt drin, das brauchen wir. Wie gesagt, das hat mit Sinn unseres Lebens zu tun. Es gibt hier für mich in diesem Text, erkenne ich, dass wir ein Teil von dem großen Plan sind. Dass wir auf diesem Weg wandern und dass wir einfach schon Mitte drin in diesem großen Plan sind. Das heißt, unser Leben hat definitiv eine Bedeutung, weil Gott uns dazu geholt hat, in diesem Plan. Wir sind Mitte drin und Gott sagt, dein Leben ist wichtig. Und deshalb ist, egal ob du was siehst, was aus deinem Leben entsteht, ob du das vielleicht sinnvoll findest, Gott findet das auf jeden Fall sinnvoll und bedeutsam. Und deswegen heißt es, stärkt die Knie und die Hände und mach weiter. Du hast einen Platz, das Gott dir zugewiesen hat, und das ist bedeutsam. Deswegen haben wir Hoffnung, indem wir arbeiten. Deswegen sind wir nicht hoffnungslos, wenn egal wie die Welt aussieht. Das ist für eine ältere Generation vielleicht wichtig, weil sie am Ende ihres Lebens denken, jetzt war's das. Irgendwann wartet der Tod auf mich und dann wird Gott sagen, du bist auf dem Weg, du bist bedeutend. Und das ist für eine junge Generation vielleicht wichtig und fragt sich, was mache ich in einer Welt, die kaputt geht? Die Welt geht nicht kaputt, Gott hält seine Welt. Und deswegen ist das, was du tust in dieser Welt, auch von Bedeutung. Wir bekommen unsere Bedeutung, den Sinn unseres Lebens dadurch, dass Gott sagt, ich habe dich auf diesem Weg gebracht. Du bist mir so wichtig, dass ich dich genommen habe, deswegen bist du da. Wir sind Teil von diesem großen, unheimlich großen Plan. Und der letzte Punkt hat mit dem, was da an Rache und Vergeltung beschrieben ist. Das klingt nicht gut, Rache und Vergeltung. Also der Text sagt, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Also Rache und Vergeltung, das sind Sachen, das klingt natürlich nicht so gut. Ist es Grundlage für Hoffnung? Ich glaube, als der Prophet das dem Volk zugesagt hat und das Volk Israel die ganze Feinde umher gesehen hat, das hat sie getröstet. Und die hatten ganz klare Vorstellungen, bin ich mir sicher, ganz klare Vorstellungen, was mit den Feinden passieren soll. An Rache und Vergeltung. Wie sieht es aus bei uns? Ist es Grundlage für Hoffnung, dass Gott sagt, ich will Rache üben, ich will vergelten? Wie geht es dir angesichts der ganzen Ungerechtigkeit in der Welt? Wie geht es dir angesichts der ungesühnten Massenmorde, Kindermissbrauchsskandal, Leid, Millionen unschuldiger Opfer? die ganze Leben, die auf einmal in die dunkle, ganz grausame, in die dunkle Nacht eine grausame Welt verschwinden, sind sie einfach verschwunden und vergessen? Vielleicht denken wir nicht drüber nach. Vielleicht verdrängen wir das und merken nicht, dass unsere Welt selber ein bisschen kleiner wird, dadurch, dass wir nicht dran denken. Aber vielleicht denken wir nicht dran, weil wir es nicht können, weil es zu viel ist, weil wir einfach Menschen sind, wir ertragen das gar nicht. Ich bin so froh, dass diejenige, an die ich nicht denke, dass Gott an sie denkt. Dass Gott kein einziger vergisst. Es verschwindet kein einziger in der Nacht, weil er irgendwie durch irgendein autoritäres Regime einfach um die Ecke gebracht wird. Es verschwindet kein einziger in der Nacht, ohne dass Gott es weiß. Und Gott will dieses Leben, diese Leben auch eine Bedeutung geben. Deswegen kommt er als Rache, mit Rache und mit Vergeltung. Ich finde es wichtig. Also es stillt ein Stück weit mein Gerechtigkeitsgefühl. Es stillt ein Stück weit diese Idee, dass ich sage, es kann doch keinen Frieden geben, wenn diese Menschen, diese Leute einfach keine Adresse haben, dass niemand sich um sie kümmert. Aber Gott bringt Frieden und zwar vollkommen Frieden. Und zu diesem Frieden gehört das auch dazu. Ich komme zum Schluss. Advent heißt, er kommt. Wir werden Weihnachten feiern, weil er schon gekommen ist. Wir werden Weihnachten feiern und werden uns freuen über ein paar Tage Frieden im Reich der Familie. Ich wünsche es dir, es ist leider nicht überall mittlerweile selbstverständlich. Also diesen Frieden im Kreis der Familie, das wünsche ich mir auch, das wünsche ich dir auch. Wir dürfen aber über Advent auch noch größer denken, ganz groß. Advent, das ist die Hoffnung für die Gemeinde, für die Kirche und auch für dich persönlich, dass das, was kommt, herrlich ist. Es kommt Jesus wieder und bringt Herrlichkeit mit sich. Und weil wir auf diesem Weg sind, dürfen wir diese Hoffnung in uns tragen. Christen sind keine Schwarzmaler, das sind Hoffnungsträger. Ich möchte beten. Lieber Vater, wir preisen deinen Namen, dass du zu uns redest und dass, auch wenn es diese Worte so alt sind, dass sie doch bei uns ankommen und dass wir mit ihnen leben dürfen. Wir wollen Hoffnung schöpfen aus deinem Wort und eine Vision haben für diese Welt, die du auch hast, Herr. Und wir wollen so Hoffnungsträger sein. Solche, die einfach diese Hoffnung in sich tragen. Wir wollen einfach uns von dem beeinflussen lassen in allem, was wir tun, in alles, was wir sagen. Und wir wollen dir danken und preisen, dass du diese Freude verheißen hast. Wir dürfen diese Freude auch empfangen, weil du schon da bist, weil du in uns wohnst. Preis und Dank. Ich möchte dir diejenigen hinbefehlen, die vielleicht eine besonders schwere Lage haben, dass du ihnen ganz besonders begegnest. Und dass du hast Mittel und Weg, in den Herzen Freude zu schenken und Hoffnung. Hab Dank für dein Reden. Amen.